Und wieder ist es Zeit für Geschichte zu Vergangenheit aus der Nähe, begrüßt Sie Harald Asel.
Was sind nicht die wertvollen Elemente einer Nation? Die wertvollen sind die, die da sind, die arbeiten und die schaffen und nicht diese internationalen Zigeuner.
Der Redner Adolf Hitler birgt ja noch Überraschungen. Ein zu Beginn des Jahres gestartetes Forschungsprojekt, an dem unter anderem das Deutsche Rundfunkarchiv und das Institut für Zeitgeschichte München-Berlin beteiligt sind, fragt nach Struktur und Wirkung nationalsozialistischer Rhetorik und wie dies möglicherweise bis heute in populistischen Argumentationen nachwirkt. Jan Tussing stellt das Projekt vor.
Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in
Am 30. Januar 1939 hält Adolf Hitler eine Rede, in der er von der Vernichtung der jüdischen Rasse spricht.
Sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
Das ist die sogenannte Prophezeiung Hitlers von der Vernichtung der europäischen Juden.
Dr. Muriel Favre forscht an der Goethe-Universität in Frankfurt. Die Historikerin analysiert die fast 800 zum Teil unbekannten Reden Adolf Hitlers, von denen rund 350 auf Schellackplatten gepresst wurden und im Deutschen Rundfunkarchiv in Frankfurt und Berlin schlummern.
Kann man in seinen Reden eine Entwicklung feststellen, die zu dieser Behauptung, zu dieser sogenannten Prophezeiung am 30. Januar 1939 führt.
Seit knapp einem Jahr untersucht ein Zusammenschluss aus 4 deutschen Forschungseinrichtungen alle Reden Hitlers. Zum ersten Mal werden unter dem Titel Edition Hitlerreden 33 bis 45 alle Reden als Text und Ton editiert. Denn die einzig bislang verfügbare Edition von Hitlers Reden aus dem Jahr 1962 bildet nur einen kleinen Ausschnitt ab. Christoph Cornelissen leitet das Forschungsprojekt an der Goethe-Universität in Frankfurt. Der Professor für neueste Geschichte attestiert Hitler eine große Redebegabung.
Hitler war also geschickt, sich einen Lehrer zuzulegen, einen Schauspieler, der ihm die Bühnenkunst und eben auch die Redekunst vermittelt hat. Die frühen Reden Adolf Hitlers noch als Wahlkämpfer vor 1932 sind gekennzeichnet durch einige strategische Fehler, ein wildgestikulierender Redner. Alle diese Fehler hat der Lehrer ihm gewissermaßen abgelegt.
Ziel des Forschungsprojekts ist es, alle Texte und Audioüberlieferungen in einer zuverlässigen Form nutzbar zu machen. Denn Hitler hat sich oft nicht an seine geschriebenen Reden gehalten, sondern frei improvisiert. Er verstand es, sein Publikum für sich einzunehmen und vor allem in großen Sälen kam er regelrecht in Fahrt, fing oft erst leise an und ging zum Schluss in ein schneidendes Bellen über.
Was sind nicht die wertvollen Elemente einer Nation? Die wertvollen sind die, die da sind, die arbeiten und die schaffen und nicht diese internationalen Zigeuner.
Muriel Favre sieht in Hitlers Reden von 1933 bis 1945 eine interessante und auch erschreckende Entwicklung. Während der Diktator 1933 kurz nach seiner Machtergreifung das Wort Jude in seinen Reden gar nicht erwähnt, spricht er nur 6 Jahre später bereits von deren Vernichtung. Die Historikerin stellt fest, dass Hitlers Taktik ein bewusster Tabubruch war. Das Unsagbare wird plötzlich sagbar und schließlich auch vorstellbar. Rechtsextreme Politiker in Deutschland kopieren diese Taktik der Nazis, sagt Professor Christoph Cornelissen.
Es ist ein langer Prozess, der zur Entgrenzung sprachlicher Möglichkeiten geführt hat, der systematisch, wie gerade zu Recht festgestellt worden ist, mittlerweile genutzt wird von Rechtsextremen, aber bis weit in die Kreise der AfD hinein, um das verächtliche Machen der Institutionen der Bundesrepublik mit voranzutreiben.
Sprachliche Muster, Tabubrüche und eine Erlösungsrhetorik. Das vereint Faschisten überall auf der Welt. Gemein ist diesen Antidemokraten auch eine einfache, eingängige Sprache, so wie sie Adolf Hitler in seinen Reden immer und immer wieder benutzt hat.
Ich habe mich immer dagegen verwahrt, dass man den Charakter eines Volkes nach den Emigranten beurteilen will.
Die Edition der Reden Adolf Hitlers 1933 bis 1945 mit beklemmenden Bezügen in die Gegenwart hinein. Zur nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gehört auch der Zweite Weltkrieg und die planmäßige Zerstörung kulturellen Erbes der Gegner. Zu diesem Erbe zählt in Warschau das Sächsische Palais und das wird jetzt wieder aufgebaut, wie Martin Adam zu berichten weiß.
Als die Soldaten kommen, teilt sich die Schulklasse und macht den Weg frei. Die Jugendlichen haben eben das ewige Feuer begutachtet, aber jetzt ist Wachwechsel am Grab des unbekannten Soldaten in Warschau. Drei Torbögen auf dem sonst fast leeren Pilsudski-Platz im Stadtzentrum. Mehr ist nicht geblieben vom einst so glamourösen Powazowski, dem sächsischen Palais. Jetzt stehen die Schülerinnen und Schüler links und rechts mit dem Rücken zu Bauzäunen und beobachten die Soldaten. Niemand bemerkt Sławomir Kulinski, der hinter ihnen im Zaun eine Tür in die Vergangenheit öffnet. Dieses Gebiet wurde seit 1945 nicht mehr erforscht, seit es dem Erdboden gleichgemacht wurde. Dieser Ort hat nicht nur die Geschichte unseres Landes beeinflusst, er hat die Geschichte der Welt verändert. Sławomir Kulinski schaut auf ausgegrabene Kellermauern. Die Reste roter Ziegelwände oft nicht mehr als hüfthoch, aber die alten Räume sind klar zu erkennen. Kulinski ist der Sprecher der staatlichen Powazowski-Gesellschaft, die den Palast 80 Jahre nach seiner Zerstörung wieder auferstehen lassen soll. Das wird der symbolische Abschluss des Wiederaufbaus der Hauptstadt. Das ist praktisch der letzte Ort in Warschau, an dem nicht wieder Häuser gebaut wurden, an dem wir diese Leere haben, die früher natürlich die Zerstörung des Krieges symbolisiert hat. Aber das ist mit der Zeit verschwommen. Praktisch niemand versteht das mehr. Das sächsische Palais hatte seinen Namen von August dem Starken, der Anfang des 18. Jahrhunderts vom polnischen Adel gewählt, auch Polen regierte und das Stadtschloss als Zeichen der Macht ausbauen ließ. Der junge Frédéric Chopin lebte hier und schrieb seine ersten Stücke. Hier knackte der Mathematiker Marian Rejewski Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg Teile der deutschen Enigma-Verschlüsselung. Und hier jagten die deutschen Besatzer im Dezember 1944 als Reaktion auf den Warschauer Aufstand den Palast in die Luft. Von außen muss er genau so werden wie am 31. August 1939. Unsere Architekten haben in den letzten anderthalb Jahren die gesamte Fassade Zentimeter für Zentimeter abgezeichnet, auf der Grundlage von Fotos, Notizen und Zeichnungen, erklärt Kulinski. Innen aber wird der Powazowski modern. Der Senat, das polnische Pendant zum Bundesrat, soll hier einziehen und ein großes, offenes Kulturzentrum. Im Moment aber wird noch gegraben und gefunden. Wir haben hier den ersten Warschauer Vampir entdeckt. Nach der Entfernung des Bodens wurde dort ein Skelett gefunden, mit dem Gesicht zum Boden. Um seinen Hals war eine Metallklammer, die ihn daran hindern sollte, herauszukommen. Sein Kopf war unter dieser Mauer und auf dem Körper ein tonnenschwerer Felsbrocken. Das Skelett stammt aus dem 17. Jahrhundert, von einem Mann, aber wir wissen leider nicht, warum es hier ist. Ein paar Meter weiter haben sie einen geheimen Tunnel ausgebuddelt, auf keinem Plan verzeichnet, aber noch von den Deutschen vermint. Umgerechnet gut 570 Millionen Euro soll das Projekt kosten. Geld, das eigentlich aus Deutschland hätte kommen können. Es gab diese Idee als symbolische Geste der Wiedergutmachung. Nur eine entsprechende Petition wurde 2022 vom Bundestag abgelehnt, mit der Begründung, die Initiative müsste aus Polen kommen. Aus Polen kam stattdessen ein halbes Jahr später eine Reparationsforderung über 1,3 Billionen Euro von der nationalpopulistischen PiS-Regierung. Als Sławomir Kulinski die Tür wieder hinter sich zumacht, steht neben ihm auf dem Bauzaun in großen Buchstaben Powazowski, wieder aufbauen, was nie hätte zerstört werden dürfen.
Das sächsische Palais, Schlussstein eines jahrzehntelangen Wiederaufbaus des historischen Warschaus nach dem Zweiten Weltkrieg. Und soweit für heute, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.